Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Dominik Petrich, Quality Manager bei Otto. Der eine oder andere kennt Otto vielleicht noch aus der Zeit der Versandkataloge, aber Otto hat sich den Herausforderungen der Zeit gestellt und hat es in meiner Wahrnehmung sogar geschafft, als einer der wenigen Konzerne wirklich eine gute agile Transformation hinzubekommen. Und so betreibt Otto heute einen großen Marktplatz und hat es geschafft, sich selbst in die Neuzeit zu katapultieren. Wer Konzerne kennt, weiß, das ist nicht immer einfach. Und mit Domi spreche ich darüber, was denn das fürs Testen geheißen hat. Dieser ganze agile Weg, wie man Coaching und Mentoring einbauen konnte, wie die Tester und die Teams enabled wurden, was es mit der Testautomatisierung auf sich hat und wie Testen heute bei Otto funktioniert. Viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass du da bist.
Moin. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, das freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. Wir hatten ja einige Anläufe gebraucht, um den Termin zu finden, aber das hat ja jetzt auch geklappt. Und ich finde ja, also du arbeitest ja in einem ganz spannenden Umfeld, finde ich, weil du bist bei Otto, na, das kennen manche Hörer vielleicht noch so von früher vom Katalog, na, als man den Katalog bekommen hat. Aber ihr habt euch ja als Unternehmen ja massiv gewandelt in den letzten Jahren und immer so, wenn ich so mitbekomme, seid ihr auch, das wird so wahrgenommen als ein Paradebeispiel für einen Konzern, der die agile Transformation lebt und gelebt hat, der das wirklich geschafft hat und nicht nur so Worthülsen um sich wirft, sondern das auch wirklich bis in die Grundfesten ins Unternehmen reingebracht hat. Also das ist immer wieder Feedback, was ich bekomme, auch wenn ich sehe, wie ihr arbeitet oder was ich auch da selber wahrnehme. Und in dem Bereich, da ist natürlich für mich nochmal ganz spannend, wie sieht denn das da mit der Qualitätssicherung aus? Weil also im Agilen eh schon komplex, na, wie man das alles auch gut unterkriegt. Aber wie macht man das dann auch noch im Konzern, um wirklich auch ein gutes Produkt zu liefern? Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist, mal so einen anderen Blick auch auf Qualität uns zu geben, nämlich wie ihr auch Qualität lebt und wie ihr das macht.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, lass uns da einfach direkt reingehen. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit lang dabei. Wenn du mal so drauf schaust, was ist denn bei euch, sagen wir mal so, der Kern der Qualität? Wie habt ihr euch organisiert? Wie macht ihr denn das eigentlich?
Ja, da muss ich vermutlich ein bisschen ausholen. Aber erstmal teile ich deine Wahrnehmung. Damals, als ich zu Otto gekommen bin, ist das auch unter anderem deswegen passiert, weil ich gesehen habe, auch auf einer Konferenz tatsächlich, wie weit Otto schon ist, wie weit die im Tech-Stack sind, dass Otto eben kein altmodischer Kataloghändler mehr ist, sondern tatsächlich ein Tech-Unternehmen ist, ein sehr modernes, würde ich behaupten. Und das war auch ein Grund, warum ich mich damals dann bei Otto quasi beworben habe. Genau, und jetzt bin ich seit 5 Jahren da und darf da mitmachen und ja, meine Geschicke da unterbringen sozusagen. Und im Prinzip haben wir genauso angefangen wie ganz viele. Wir waren, bevor Otto den Shop und die App in Eigenentwicklung, komplett in Eigenentwicklung entwickelt und betrieben hat, waren wir auch ganz klassisch wasserfallartig unterwegs. Da gab es so ein Testteam, wie man das eben so kennt von damals. Ja. Die Entwicklungsteams haben Software entwickelt, die haben das dann über den Zaun geworfen und dann gab es da Tester und TesterInnen, die da getestet haben und ihr Feedback wieder kundgetan haben, genau. Und ich glaube, der Wandel hat dann eigentlich begonnen mit der Umstellung, dass Otto eben den Shop und dann später die App eben komplett selbst entwickelt hat und betrieben hat. Und da ist dann, glaube ich, auch dieser Mindset-Shift quasi, hat da stattgefunden und die agile Transformation. Und dieses Testteam, was es da separat gab, hat sich quasi aufgelöst und die ganzen KollegInnen sind dann in die Teams gewandert. Und anfangs war es so, dass diese KollegInnen, das waren halt klassische Tester, die einfach dann in den Teams die Testaktivitäten übernommen haben. Ganz einfach war das.
Genau. Das heißt, ihr habt
Die waren früher quasi, war das ein eigenes Testteam, das nur darauf gewartet hat, wann liefert die Entwickler, und die haben eigentlich dann nur manuelle fachliche Tests dann durchgeführt, ja, darauf, ob
genau,
das.
Genau, so kann man das sagen. Ja.
Okay.
Genau, ganz klassisch irgendwie, wasserfallmäßig war das. Richtig. Genau. Und nachdem die dann halt rübergewandert sind in die einzelnen Teams, wie gesagt, waren die dann aber trotzdem noch irgendwie selbstverantwortlich, die Testaktivitäten auszuführen. Also im Prinzip hat sich nicht so viel geändert, außer dass sie halt direkt in den Teams saßen und vielleicht so die Feedbackschleife kürzer war und man eine direktere Kommunikation hatte. Aber das ist natürlich noch nicht das Zielbild gewesen und auch nicht das, wie wir uns das heute vorstellen. Denn die Rolle der KollegInnen hat sich dann komplett gewandelt quasi. Und wir bei uns, also ich spreche immer vom E-Commerce-Bereich bei Otto. Es gibt andere Bereiche, die machen das vielleicht anders. Das kann ich so hundertprozentig dann auch nicht sagen, weil ich nicht alle Bereiche kenne bei Otto. Aber bei uns im E-Commerce hat sich die Rolle dann halt gewandelt. Und dann gab es, wurden diese TesterInnen, wurden dann Quality Specialists. So nannte sich dann diese neue Rolle. Inzwischen heißen wir Technical Quality Manager. Das wurde auch nochmal angepasst, der Name, aber nur, um so eine Einheitlichkeit im Unternehmen zu schaffen. Weil dieser Quality Specialist, die Rollenbezeichnung war quasi eine bereichsinterne Erfindung sozusagen. Aber ist auch egal. Genau, und inzwischen, so um so den groben Abschluss zu finden, ist es eher so, dass wir weg von der klassischen, von diesen klassischen ISTQB-Rollen, sage ich immer, so irgendwie TesterInnen und Testmanager und so, weg sind und sind eigentlich eher als Sparringspartnerin, als Kommunikatoren, als Moderatoren und Coaches in den Teams unterwegs. Natürlich machen wir immer noch auch, unterstützen wir immer noch so die klassischen Test Aktivitäten, und wir arbeiten bei uns ja mit Scrum, Kanban oder so ein Mix aus allem, je nachdem, wie die Teams sich das ausgedacht haben. Genau, aber wir wollen natürlich, also Qualität ist ja umfassend, es geht ja weiter darüber hinaus, über die eigentliche Testaktivität, das eigentliche Testen. Ne? Qualität muss eigentlich im kompletten Lifecycle, so eine Anforderung von Konzeption bis Livegang und Betrieb, muss Qualität mitgedacht und mitbearbeitet werden. Und das versuchen wir in unsere Teams zu tragen. Und ich sage immer ganz gerne, dass, wenn ich in meinem Team arbeite, versuche ich mich eigentlich überflüssig zu machen. Also ich bin fertig, wenn meine ArbeitskollegInnen in meinem Team das gleiche Know-how haben wie ich, das gleiche Mindset mitbringen, das gleiche Bewusstsein, die Awareness für Qualität haben und den Qualität und Qualitätssicherung halt im kompletten Lifecycle, wie ich es gerade gesagt habe, eine Anforderung mitleben sozusagen. Und da betrachtet man eben nicht nur die Anforderung selbst, sondern geht es auch um Prozesse, um das Team im Allgemeinen und so.
Ja, verstehe. Das ist natürlich jetzt auch ein längerer Prozess. Ne? Ich denke, wenn man jetzt aus einem klassischen Testteam kommt, das so für sich war und da einfach gewartet hat, was dann so an Ergebnis von der Entwicklung kommt, und kommt jetzt ins Team rein, übernimmt zuerst so die Testaufgaben und dann beginnt ja so ein Wandel. Wie habt ihr den gemacht? Weil ich meine, oder auch, wie waren die Entwickler damit mit zufrieden, wenn da jetzt auf einmal der Tester da, was machen wir mit dem? Und jetzt will er uns noch irgendwas erzählen. Wie habt ihr denn diese Transformation da hinbekommen?
Das ist natürlich ein laufender, langwieriger Prozess sozusagen. Aber im Prinzip hat man damals dann in dieser agilen Transformation eben mit der kompletten Eigenentwicklung die komplette Arbeitsweise der Teams sozusagen ein bisschen überdacht. Man hat die Teamkonstellationen geändert, man hat sie halt cross-funktional aufgebaut und hatte so den Anspruch dann für sich entdeckt, dass eigentlich, grob gesagt, im Team eigentlich jeder in der Lage sein sollte, alles mitzuarbeiten und mitzudenken. Und das war dann eigentlich, ist dann quasi ein laufender Prozess, den man nach und nach immer weiter optimiert. Und in der agilen Softwareentwicklung hört die Optimierung ja nie auf. Also man, genauso wie man Software iterativ entwickelt, entwickelt man sich als Team auch iterativ immer weiter. Genauso wurde das da auch gehandhabt. Und die EntwicklerInnen haben den Prozess gelebt, natürlich. Also, weil es immer, also wir sind immer alle mit im Boot. Also, das ist ja keine Entscheidung gewesen, die von oben irgendwie kam, sozusagen, sondern es ist eine Entscheidung gewesen oder ja, der Prozess wurde von allen einfach getragen und mitgelebt und mitgestaltet, sozusagen. Und dadurch ist natürlich die Akzeptanz dann auch höher, weil wir den Anspruch haben, dass alle Teams eigenverantwortlich sind und diese Eigenverantwortung bringt natürlich ja auch viele Pflichten für die Teams mit und eben diese Verantwortung, aber die Teams wollen diese Verantwortung auch leben und ja, ihre, sich selbst immer besser machen, optimieren. Und da gehört das
Ja,
natürlich mit dazu.
ich glaube, das ist schon ganz ein wesentlicher Punkt, ne, dass die Teams das auch wollen, zum einen, ne, also dass die das jetzt nicht irgendwie nur aufgedrückt bekommen und dass sie es auch selber mitgestalten können. Ne, weil dort, sagen wir, man sagt ja auch immer, dort, wo die Arbeit passiert, die wissen ja am ehesten, wo die Not am größten ist, was für Dinge man jetzt auch anpacken muss und verändern muss. Und das ist natürlich, sagen wir, mit einem Erfolgsfaktor per se, dass die Teams da auch mitwirken und das auch selber gestalten können. Ne.
Richtig, richtig, ja.
Und womit habt ihr denn da so begonnen? Also, was waren denn so die ersten Dinge, wo dann so der Wechsel begonnen hat, wo man Dinge neu gedacht hat, wenn du so diesen ganzen Entwicklungsprozess ansiehst?
Also ganz klassisch, wie gesagt, dadurch, dass die Kolleginnen damals ja einfach erstmal getestet haben in den Teams, ging es dann natürlich erstmal um so die ganz einfachen Dinge, wie schreibe ich Tests, mit was schreibe ich Tests, was für Frameworks nutze ich und das dann zu verteilen auf die Schultern sozusagen. Also, dass dann nicht die QSler sozusagen dafür verantwortlich sind, Tests sich auszudenken, zu schreiben und die auszuführen, sondern dass alle enabled werden, das zu tun und die Verantwortung zu verteilen. Und dann ist das so eine grundsätzliche Know-how-Verteilung erstmal. Genau, und man hat ja natürlich vorher die Herausforderung schon gesehen, dass natürlich so eine Testressource quasi auch dann ein Bottleneck sein kann. Und das wollte man natürlich vermeiden. Und deswegen sind da dann alle natürlich dabei und wollen das mehr. Also eine intrinsische Motivation muss natürlich da sein und die ist bei jedem mehr oder weniger gegeben. Das ist auch heute noch so, dass wir haben natürlich KollegInnen, die vielleicht weniger gerne Tests schreiben als andere so, das ist ganz normal, ne? Aber ja, die Pain Points, die da waren, also führen automatisch dazu, aufgrund dieser Eigenverantwortung und diesen Optimierungswillen sozusagen, dass man da gemeinsam dran arbeitet. Und wie gesagt, also ganz klassisch geht es erstmal darum, ja, wie generiere ich Tests, wie erstelle ich Tests, wie schreibe ich Tests, wie führe ich Tests aus. Mit sowas geht's los und dann versucht man den Lifecycle sozusagen weiter aufzubröseln, sage ich jetzt mal.
Da würde ich gerne noch mal
Genau.
kurz mal mit ein bisschen tiefer rein, nämlich wie habt ihr denn das in den Prozess verankert? Auch in diesem Sinne, jetzt macht ihr Plannings oder so und wie teilt ihr euch das dann auf, dass das dann auch oder wisst ihr überhaupt, was zu tun ist?
Unterschiedlich. Also unsere Teams sind grundsätzlich sehr autark und oder autonom unterwegs. Jedes Team ist für sich eben eigenverantwortlich. Und wir haben nicht so einen konkreten Tech-Stack, wo drin steht, ihr müsst jetzt alle die Programmiersprache nutzen und ihr müsst jetzt alle die und die Frameworks oder Tools benutzen, sondern mehr oder weniger können das die Teams selbst. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die sind fest und werden auch zentral organisiert und sowas. Aber grundsätzlich sind die Teams sehr autonom. Und da kann sich das jedes Team auch eigentlich quasi selbst ausdenken, wie sie das machen. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, wir arbeiten halt irgendwie mit Scrum und Kanban-Methoden, aber nicht so fest, wir müssen jetzt Scrum 1:1 abbilden, wie es theoretisch irgendwo niedergeschrieben ist, sondern wir arbeiten, also wir sagen mal so, wir arbeiten so nach Scrum-Bahn. Wir haben uns da halt selbst die Prozesse so rausgeguckt, die wir nutzen wollen und für uns halt angepasst, wie es jedes Team braucht. Und grundsätzlich nutzen wir halt ganz normales Kanban oder Scrum-Board. Da ist eine Inbox, da ist eine. Bei uns jetzt zum Beispiel im Team, dann gibt es so eine Analysephase, dann kommt eine Entwicklungsphase, dann machen wir eine QA, also eine QA, eine Abnahme, dann kommt ein Live-Gang und ein Review-Prozess ist dann noch dahinter und sowas. Und so machen das alle Teams. Es gibt, wir zum Beispiel bei mir, in meinem Team, wir machen jetzt keine speziellen Plannings oder sowas. Die Stories können jederzeit reinkommen und abgearbeitet werden. Es gibt natürlich eine Priorisierung, einen Backlog, genau. Aber wir arbeiten jetzt nicht irgendwie dediziert in diesen 2-Wochen-Sprints und nehmen uns vor dem Sprint vor, wir müssen jetzt so und so das und das schaffen und schätzen das, wie lange braucht irgendwie eine Story oder nicht. Da sind wir ja relativ auch agil, also genau was das angeht. Wir gucken uns Stories vorher an, wir schätzen die tatsächlich auch, aber die Schätzung nutzen wir nur, um gegebenenfalls irgendwelche Diskussionspotenziale aufzudecken. Also wenn die Schätzungen weit auseinander gehen, dann müssen wir über die Story auf jeden Fall nochmal sprechen, weil dann haben alle irgendwie ein unterschiedliches Verständnis davon und das wollen wir auflösen. Nur deswegen machen wir zum Beispiel eine Schätzung. Die Schätzung selbst steht aber gar nicht in den Stories drin. Wir messen da auch nichts sozusagen. Wir messen so ein bisschen, wie viele Stories wir so schaffen, wie viele Tickets so. Genau, um dann ein bisschen einen Überblick zu haben, aber das ist für uns kein Maß, ob das jetzt erfolgreicher Sprint war oder nicht. Wir arbeiten aber trotzdem in diesem 2-Wochen-Rhythmus, um alle Teams irgendwie synchron zu halten und um Themenplanungen, die übergeordnet sind. Also wir haben natürlich ja auch Planungen, die vom Unternehmen insgesamt kommen, die runtergebrochen wird auf unseren Bereich, die runtergebrochen wird auf Abteilungen, die runtergebrochen wird auf die Teams sozusagen, um da eine Synchronisation einfach zu schaffen. Genau. Aber deswegen haben wir im Theoretischen, wir arbeiten mit Jira, haben wir Sprints abgebildet. Eigentlich arbeiten wir aber gar nicht so richtig in Sprints, sondern wirklich sehr, sehr, sehr flexibel und agil. Genau.
Verstehe, ja. Und wenn es jetzt quasi sagen wir, die fachlichen Tests, wenn man das mal durchbricht, also das war ja das Erste, womit ihr angefangen habt, na, wie kann man das auch wahrscheinlich auch automatisieren, wie kann man diese ganzen Sachen machen, wer schreibt die Tests, wie kriegt man denn, was waren denn sonst noch so für Qualitätsthemen, die ihr dann betrachtet habt, wo du sagst, jetzt ein Quality Specialist, so wie er hieß, hat dann da so seinen Input da reingegeben und das umgesetzt mit.
Genau, mit diesen Testaktivitäten und alles rund ums Testing an sich hat das begonnen. Und dann ging das halt, wie ich schon sagte, weiter darüber, den Lifecycle halt weiter aufzubröseln. Also nicht erst in der Entwicklung einzusteigen, sondern vorher schon und auch danach die Prozesse und alles anzusehen. Und was vor allem, wo ich da noch viel beteiligt war und bin, aufgefallen ist, war so die Herausforderung, erstens eben, da wir so viele Teams haben und in den letzten Jahren sind wir extrem gewachsen und die Teams, wie gesagt, sind ja sehr autonom aufgestellt, dass wir so ein bisschen das Risiko gesehen haben, dass so Synergien verloren gehen, erstens. Und dass man vielleicht die Gefahr besteht, dass man rund um die Qualitätssicherung oder um Qualitätsthemen nicht präventiv unterwegs ist, sondern eher irgendwie reaktiv. Also der Prozess ist, steht irgendwann, er läuft und wir fassen ihn nicht mehr an, so nach dem Motto, so ganz, ganz einfach gesagt. Und die Befürchtung, oder und dann ist es so, ja, jetzt haben wir vielleicht mal einen Bug oder haben vielleicht mal einen größeren Fehler und jetzt müssen wir uns diesen Prozess irgendwie, woher kommt der und was sind die Ursachen und müssen dann nochmal irgendwie in die Qualitätssicherung gehen. Und kann ja aber nicht das Zielbild sein, sondern wir wollen ja präventiv von Anfang an Qualität mitdenken, um das zu vermeiden, dass wir irgendwie reagieren müssen sozusagen, sondern wir natürlich möglichst viel vorher abfedern. Und da haben wir uns dann überlegt, wie wir das machen können und haben dann gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall das Thema irgendwie erstmal teamübergreifend bei uns im Bereich treiben und haben dann, wir waren damals zu viert, haben uns dann zusammengetan und unsere Köpfe zusammengeschlagen quasi und haben dann final die Quality-Gilde bei uns gegründet, was erstmal nur ein Austauschformat ist, wo alle, die sich irgendwie mit Qualität beschäftigen, bei uns im Bereich und sich regelmäßig treffen und einfach mal schnacken, was so aktuell läuft, was sind so Herausforderungen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, was machen die Teams, wo kann man einfach voneinander lernen, Synergien nutzen, wo gibt es Schnittstellen und so weiter. Genau, die Gilde besteht auch immer noch, dass wir uns regelmäßig austauschen. Und dann gab es so die Entwicklung hin, dass wir, wie ich schon sagte, immer mehr Teams entstanden sind. Wir hatten aber nicht mehr Quality Specialists in den Teams, sondern wir haben jetzt aktuell keine Ahnung, um die 60 Teams bei uns im E-Commerce und wir sind
Okay.
so, weiß ich nicht, 15 Quality Specialists. So. Also halt
Ich
natürlich nicht jedes Team ein Quality Specialist.
habe.
Das ist auch erstmal völlig in Ordnung, weil erstens, wie gesagt, die Teams können das selbst entscheiden, wie sie sich auch aufstellen wollen in dem Zuge. Und wenn die Rolle dieses Coaches, dieses Sparringspartner anders verteilt ist in dem Team, ist das ja auch völlig fein. Genau. Trotzdem ist es uns wichtig, dass erstens wir Vertreter haben natürlich in diesem Austausch und dass wir nicht vergessen, dieses Qualitätsbewusstsein hochzuleben. Das war uns immer ganz wichtig. Wir müssen in den Teams verankern, dass Qualität wichtig ist und dass Qualität nicht nur testen ist und auch in den neuen Teams und alle Teams wandeln sich ja auch, dass das immer ein Punkt ist, der jederzeit mitgedacht werden muss, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir das den Teams vor allem eben mitgeben, die jetzt keine dedizierte QS-Person sozusagen bei sich haben. Da haben wir als erstes dann eine neue Rolle entwickelt, die nennt sich Quality Buddy. Diese Quality Buddy ist dann Teil der Quality Gilde auch natürlich und ist quasi so ein bisschen die Person, die in den Teams, die jetzt keinen dedizierten Quality Specialist haben, also das Fähnchen für Qualität einfach wedelt so. Das ein bisschen im Hinterkopf hat, dass diese Punkte, wenn irgendwas auffällt, ja, im Team triggert, sich Zeit nehmen kann, sich speziell eben mit dem Thema Qualität und Qualitätssicherung auch zu befassen und so als Multiplikator dient ins Team und aus dem Team halt heraus, in unsere Gilde zum Beispiel. Genau, das haben wir als erstes eingeführt und dieser Quality Buddy Rolle kann auch jede im Team ausführen, unabhängig von ihrer eigentlichen Rolle. Das können eben EntwicklerInnen sein, das können fachliche Experten sein, das können UXler sein, alles. Genau. Und dann bieten wir zudem, haben wir dann noch zwei Workshops entwickelt, die den Teams helfen sollen, sich eben speziell mal in so einem Workshop mit ihren Qualitätsthemen auseinanderzusetzen. Wir haben ein Schulungsangebot geschaffen, um neue KollegInnen, die bei uns im Bereich anfangen, direkt mit dem Thema quasi zu konfrontieren und einmal zu betrachten, ja, was ist Qualität eigentlich in der Softwareentwicklung? Was spielt da alles rein? Was ist uns vielleicht wichtig im Bereich? Was machen wir schon? Welche Ansprechpartner gibt es da? Welche Formate? Keine Ahnung, was gibt es alles, um sich eben mit Qualität zu beschäftigen und sich da zu verbessern, um denen das von Anfang an mit an die Hand zu geben? Genau, und ja, und ab und zu bieten wir auch so Vorträge an für alle KollegInnen bei uns im Bereich zu speziellen Qualitätsthemen. Wenn wir da was haben, laden da mal ab und zu auch externe Speaker ein. Genau,
Ja,
also ganz
super.
viel, um auch übergreifend unterwegs zu sein zwischen den
Ja.
Teams.
Also das finde ich total spannend, dass ihr da quasi auch so die an die Hand nehmt und Angebote macht, ne? Also zum einen die Gilde zum Austausch, aber auch quasi so ein Onboarding sozusagen. Wie komme ich denn eigentlich dahin, Qualitätsbewusstsein im Team zu leben? Wie kann ich es als neuer Mitarbeiter, auch als neuer Tester vielleicht dann auch mit ins Team reintragen? Also das finde ich schon also sehr erwähnenswert auch, weil das häufig wird das so vorausgesetzt, ne? So, ist jetzt da, so machen wir so, ne? Steht irgendwo der Prozess, aber das wirklich auch so zu begleiten, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor,
Ja.
den ihr da umsetzt, ja.
Ja, und teilweise auch so einfach mal wieder Grundlagen anzusprechen. Man geht irgendwie immer davon aus, wenn man neue KollegInnen einstellt, auch EntwicklerInnen und sowas, dass die natürlich gewisse Dinge schon mitbringen, gewisses Mindset, aber einfach mal wieder darüber zu reden, ja, wie kann ich zum Beispiel einfach mal Testfälle erstellen? Was ist denn so eine Äquivalenzklasse oder sowas? Wie kann
Ja,
ich denn mal
genau.
einen Entscheidungsbaum aufbauen? Das haben alle schon mal gehört, aber das einfach mal irgendwann mal wieder aufkommen zu lassen, mal wieder kurz irgendwie mal anzusprechen, vielleicht noch mal zu zeigen oder so. Kriegen wir auch immer wieder das Feedback, einfach mal solche Grundlagen. Ja, stimmt, ich mache das auch regelmäßig, aber das mal wieder dediziert einfach mal gehört zu haben, war gut, dass ich das mal wieder gehört habe, sozusagen, um das
Ja,
ins
auf jeden
Bewusstsein zu
Fall.
kriegen. Genau.
Ja, also das ist einmal, das merke ich auch immer wieder, so also die Grundlagen, das ist auch, das kann man immer wieder wiederholen, weil das geht so leicht wieder verloren, dass man so, ich weiß, oh, Grenzwerte, die habe ich schon mal gehört, ja, könnte ich mal machen, da müsste ich mal überlegen. Und da findet man immer noch wieder spannende Testfälle auch, die man dann durchführen kann. Ne? Jetzt habt ihr ja quasi so einen interkollegialen Austausch auch über die Teams hinweg, der ja jetzt eher so mal fachlicher Natur ist, würde ich sagen. Also eher, man tauscht sich über Testthemen und so aus. Aber ich merke in so großen Unternehmen, ganz große Schwierigkeit ist eher so auch die, sagen wir mal, die Testsynchronisation oder die Schnittstellen zu anderen Systemen, zu anderen Modulen, anderen Komponenten und das zu testen, weil das so die Grenzen des eigenen Teams sprengt. Weil im Team kann ich immer herumwursteln, wie ich möchte, na, da mache ich mir mein Zeug, das andere Team macht sein Zeug und sobald es zusammenkommt, dann wird es schwierig. Wie habt ihr denn das gelöst, so von Qualitätsseite bei euch?
Also zwischen den einzelnen Teams arbeiten wir halt ganz viel mit CDCs, mit diesen Consumer Driven Contracts, genau, also mit automatisierten Tests, die dann bei uns in den CI/CD-Pipelines in den jeweiligen Teams halt laufen, genau, weiß gar nicht mehr, wie das damals gekommen ist, aber inzwischen ist das so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Also das gehört dazu. Wenn ich eine neue Schnittstelle zu einem Team aufbaue, dann ist das ein Standard-Task sozusagen, der da abgearbeitet wird. Wir brauchen auch automatisierte Schnittstellen-Tests und die lösen wir halt immer über diese CDCs. Genau. Schwieriger wird es dann, wenn es nicht nur zwei Teams betrifft, wenn es dann wirklich in Richtung End-to-End-Testing oder sowas geht.
Ja.
Gerade in großen Projekten, haben wir auch immer noch die Herausforderung, dass oft mal viel, viel Kommunikation stattfindet, dass viel, viel manuell auch passiert. Das wünschen wir uns natürlich auch besser, weil das natürlich Zeit und dann auch Geld frisst quasi. Das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir aktuell dran sind. Wie können wir, vor allem wenn es um große Projekte geht, die ganz viele Teams, nicht nur in unserem Bereich, wo dann auch Teams wieder betroffen sind, wo wir mit anderen Bereichen zusammenarbeiten, wie können wir sowas end-to-end möglichst hochautomatisiert testen, wie können wir die Aufwände verringern und da sind wir aktuell dran, da haben wir noch nicht die perfekte Lösung. Also wie gesagt, aktuell ist es tatsächlich noch relativ viel manueller Aufwand, so zwischen einzelnen Teams über vielleicht wenige Teams hinweg haben wir generell einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad, was Schnittstellentests angeht, da sind wir sehr gut aufgestellt. Sobald es über Bereichsgrenzen hinausgeht und wirklich große Projekte angeht, da haben wir tatsächlich auch Herausforderungen, ja.
Ja, das ist also das, da seid ihr ja auch nicht alleine. Das Thema haben ja viele, aber ich merke schon, dass ihr euch da auch gut Gedanken macht dazu. Ne? Jetzt dann das Spiel schwingt ja oftmals noch ein anderes Thema mit. Da würde mich auch interessieren, wie ihr das löst, nämlich der ganze Bereich der nicht funktionalen Anforderungen, wie ihr mit Usability-Anforderungen, die ihr wahrscheinlich an den Shop auch mit habt und an die App, wie ihr mit Security, Last und Performance, wie integriert ihr denn das in eure Teamstrukturen rein?
Ja, das sind unterschiedliche Themen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Wo fange ich an? Fangen wir mal bei Security an. Wir haben erstens bei uns im Bereich ein Team, was sich speziell um Security-Anforderungen und auch Services damit beschäftigt. Die bieten unter anderem erstmal so ganz einfache Sachen an, wie Security-Schulungen für alle. Genau, die sind dann auch Pflicht, damit alle erstmal ein grundsätzliches Know-how haben. Zusätzlich nutzen wir bestimmte Tools, wir nutzen zum Beispiel von GitHub verschiedene Tools, sowas wie Dependerbot und sowas. Also genau, wir arbeiten alle über GitHub, unsere Repos liegen alle in GitHub. Deswegen haben wir von GitHub da die Services eingekauft, die alle Teams dann auch verpflichtend nutzen müssen. Dann sind wir, unsere Infrastruktur steht ja in der Amazon Cloud. Auch Amazon bietet verschiedene Tools an, die wir integriert haben, automatisierte Scannings erstmal zu haben und uns eine Meldung zu geben, dass wir uns die angucken müssen. Und wir haben sowas Ähnliches wie diesen Quality Buddy, den ich schon gesprochen hatte, haben wir auch einen Security Champion in den jeweiligen Teams. Genau. Also jedes Team hat jemanden, der wieder in so ein Austauschformat geht, der so ein bisschen die Security-Themen noch ein bisschen mehr betrachten soll und da Themen mit reinbringt. Genau. Und dann gibt es eben gewisse Anforderungen, die wir einfach umsetzen müssen, die dann quasi von diesem Security-Team kommen, die sich eben den ganzen Tag mit Security in der Softwareentwicklung und drumherum beschäftigen. Genau, das ist das Thema Security. Dann haben wir natürlich auch Dinge, natürlich starke Last- und Performance-Anforderungen oder Verfügbarkeitsanforderungen. Also der Shop darf einfach nicht down sein, klar, weil dann wird es teuer. Genau. Also müssen wir ja dafür sorgen, dass er möglichst stabil ist und viel ab kann. Auch dafür haben wir ein Team, die grundsätzlich erstmal übergreifende Last- und Performance-Tests ausführen, an dem alle, wo auch alle Teams sozusagen involviert sind. Die haben die entwickelt, diese Tests, und lassen die eben regelmäßig laufen über alle unsere Umgebungen. Und wenn da was auffällt, gehen die halt auf die Teams zu und dann muss man da halt drüber sprechen und das optimieren. Und gemeinsam mit diesem Team haben die Teams dann auch Möglichkeiten, eigene Lasttests zu konzipieren und zu schreiben und auszuführen. Genau, da kann man dann mit denen, weil die Lasttest-Experten sozusagen sind, mit denen ins Sparring gehen und da auch seine eigenen Services in den Teams testen. Dann ist natürlich ganz wichtig so Alarming Monitoring, wo wieder jedes Team aber auch eigenverantwortlich unterwegs ist. Dann haben wir so Dinge wie Disaster Recovery ist uns noch ein wichtiges Thema. Da findet jedes Jahr einmal im Jahr ein Disaster Recovery Day statt, wo dann der Fall nachgestellt wird, ja, euer, keine Ahnung, AWS-Account wurde kompromittiert, ihr müsst eigentlich von null anfangen und alles neu aufbauen. Und versucht das mal möglichst hochautomatisiert in Zusammenarbeit mit den anderen Teams, um Schnittstellen wiederherzustellen, zu machen und möglichst schnell. So, das ist so die Grundanforderung quasi. Und in diesen Disaster Recovery Days, damals hat das eben angefangen, dass das einmal im Jahr stattfand, können wir das halt einfach austesten und ausprobieren und sollen quasi das lernen, ja, wo fehlt es noch, wo müssen wir noch ansetzen, was müssen wir dafür noch tun, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Und inzwischen ist es so, dass die einzelnen Teams dann regelmäßig selbst noch solche Tage durchführen, um den Prozess halt immer weiter zu optimieren und immer mehr auch automatisiert aufbauen zu können, damit das eben, wenn sollte es mal passieren, so ein Ernstfall, dass es halt sehr schnell geht. Genau, dann haben wir so übergreifende Ziele, wo ein bisschen vorausgeschaut wird aufgrund von Analysen und so. Wo müssen wir stehen in 5 Jahren meinetwegen? Was ist so die Erwartung? Wie viele Produkte gibt es bei uns im Shop? Wie viele Partner verkaufen über unseren Shop? Ja, wie viele Seitenaufrufe haben wir pro Sekunde? Wie viele Kundinnen haben wir, aktive Kundinnen sind bei uns angemeldet und sowas, um so eine gewisse Zahl als Ziel zu haben, worauf wir unsere zum Beispiel Last- und Performance-Tests auslegen müssen, sozusagen. Genau. Welches Thema habe ich jetzt noch vergessen, was du angesprochen
Usability
hast?
war auch noch so ein Punkt,
Genau.
das ist für euch auch wichtig, ne?
Das ist natürlich sehr wichtig. Also grundsätzlich sind in den Teams, die auch ein Frontend bereitstellen, egal ob jetzt in der App oder im Webshop, die haben erstmal UXler im Team, also UX-DesignerInnen, UX-ManagerInnen, die spezielle UX- und Usability-Anforderungen in die Teams halt tragen und da natürlich auch das Know-how haben, wie man das entsprechend zum Beispiel auch barrierefrei macht oder so, genau. Zusätzlich nutzen wir da auch ganz viel Kundinnenfeedback. Also wir machen regelmäßige Befragungen. Wir arbeiten ganz viel mit AB-Testing, wo wir eben irgendwie Features oder so nur erstmal für einen Teil der Kundinnen bereitstellen und da schauen, wie die performen auch, aber auch wie eben das Feedback ist, wie die Kundinnen am Ende damit arbeiten können sozusagen. Wir haben bei uns auf dem Campus hier in Hamburg haben wir ein eigenes UX Lab, wo wir tatsächlich dann echte Kundinnen einladen vor Ort, die spezielle zum Beispiel Features sich dann vom Bildschirm anschauen und getrackt werden quasi und dann eben direkt auch Feedback geben können, wie sie damit umgehen konnten. Konnten sie das intuitiv bedienen beispielsweise? Und solche Dinge machen wir also ganz viel auch natürlich Kundinnenfeedback einholen, ja.
Ja, das ist natürlich für euch das A und O, ne? Wenn jemand da sich nicht zurechtfindet auf so einen Shop, ne, der ist ja so schnell weg, da kann man gar nicht schauen und geht zum großen A. Ne? Also das ist natürlich, das muss natürlich schon passen, ja.
Ja.
So eine Frage, die ich noch habe, die mir schon auf der Zunge brennt, ist also mit meinem Lieblingsthema. Wie sieht es denn bei euch so mit statischer Analyse aus?
Unterschiedlich tatsächlich in den Teams. Das kann man gar nicht pauschalisieren. Es gibt Teams, die nutzen das mehr, es gibt Teams, die nutzen das weniger. Zum Beispiel, also wir bei uns im Team, wir nutzen eben so Linting und sowas, aber speziell jetzt im Testkosmos nutzen wir das gar nicht so stark. Also wir haben gar keine Automatisierung, wenn es darum geht, ja, wir schauen uns unsere Testabdeckung oder sowas an. Sowas passiert dann eher lokal, dass ich, wenn ich selbst entwickle oder mit, wir entwickeln ja auch ganz viel im Pairing, dass wir uns da lokal mal sowas laufen lassen, wie sind wir da gerade unterwegs, oder dass ich zum Beispiel als QSler im Team mir sowas regelmäßig anschaue. Es gibt aber, wie gesagt, auch Teams, die tatsächlich in ihren CI/CD-Pipelines da Quality Gates eingebaut haben, die sagen, okay, unsere Testabdeckung muss so und so hoch sein, und da lassen wir dann auch tatsächlich automatisiert Analysen drüber laufen.
Kann man
gar nicht so pauschalisieren, da sind die Teams tatsächlich
spannend,
sehr autonom unterwegs.
In die Verantwortung der Teams zu geben, ne? Also das finde ich auch eine interessante Sache. Ne? Viele wollen das ja dann von außen noch steuern, wir müssen da jetzt unbedingt das alles ganz hart fahren, aber das in der Eigenverantwortung zu lassen, das hat natürlich auch seinen Charme. Ne?
Mhm. Ja.
Wenn du jetzt so auf die nächsten 5 Jahre schaust, ne? Also du hast ja vorher gesagt, das fand ich ganz schön, dein Ziel ist eigentlich, dich überflüssig zu machen in dem Team und dann zum nächsten zu ziehen, sozusagen, damit die das, weil die das auch selber können sollen und dieses Wissen und dieses Know-how selber aufbauen sollst. Wenn du jetzt so schaust auf eure Projektlandschaft und auf eure Teamlandschaft, was sind denn so die ein, zwei größten Dinge, Brocken, die jetzt noch angegangen werden müssen, wo du sagst, das läuft noch nicht rund, da müssen wir noch besser werden?
Also die Herausforderungen, die wir vorhin schon als Thema hatten, auf jeden Fall, sind eben diese, vor allem in ganz, ganz großen Projekte, die den kompletten Shop samt Backend und so betreffen, wo dann Bereichsgrenzen mehrfach überschritten werden, die Projekte eben auch Ende zu Ende testen zu können, mit möglichst wenig manuellem Aufwand. Möglichst einfach, möglichst irgendwie im eigentlichen iterativen, agilen Prozess integriert. Das ist so eine ganz große aktuelle Herausforderung, die uns sicherlich noch länger begleiten wird. Dann kommen natürlich so Themen wie KI, was ja in aller Munde ist, mit denen wir uns natürlich aktiv beschäftigen, mit denen wir ja auch schon ganz stark arbeiten. Also bei uns wird schon ganz viel mit Algorithmen auch gearbeitet. Aber das Thema wird ja immer wichtiger, auch wie kann ich KI in meinen eigenen Arbeitsprozess einfach integrieren.
Ja.
Genau, und oder sowas, solche Dinge wie Copilot oder sowas oder ähnliches von GitHub. Wie kann mich KI in meiner eigentlichen Programmierarbeit sozusagen unterstützen? Da geht es ja auch um beispielsweise, wie schreibe ich Tests? Also auch da kann mich die KI vermutlich unterstützen. Damit beschäftigen wir uns aktuell auch ganz stark und probieren da ganz viel aus. Und schauen da, was zu finden, was irgendwie allen weiterhilft und Best Practices einzusammeln und sowas. Dann geht es noch so um Dinge. Wir sind ja nicht nur zukünftig im Webshop unterwegs und nicht nur in der App, sondern es wird ja immer mehr. Also man kann sich ja, zukünftig wird man, keine Ahnung, über ein Smart TV shoppen können, man wird vielleicht übers Auto shoppen können. Keine Ahnung, was da noch alles an Möglichkeiten gibt, und auch das muss natürlich irgendwie integriert werden und müssen wir quasi in unsere Systeme einbinden. Darüber muss man auch, keine Ahnung, tracken können, darüber muss man andere Dinge tun können, die einfach technisch notwendig sind. Das muss man auch testen können irgendwie. Solche Sachen, also ganz viele neue Technologien sind da so die Herausforderung. Und eben die wachsende Anzahl der Teams überhaupt generell, dadurch auch die Verminderung der eigentlichen QSler, weil es perspektivisch schon so sein wird, gehe ich zumindest persönlich erstmal davon aus, dass wir nicht mehr QSler werden, sondern dass schon das Zielbild ist, eben, dass wir uns QSler nicht mehr brauchen. Ich mache mich überflüssig und alle und das komplette Team selbst kann die Aufgabe übernehmen, so wie wir uns das vorstellen sozusagen, und lebt Qualität halt von Anfang bis Ende mit und bearbeitet das mit und hat dieses Bewusstsein und das Know-how. Und dadurch wird es halt immer wichtiger, diese übergreifende Tätigkeit eben oder das Thema übergreifend, teamübergreifend zu treiben, was wir eben jetzt schon machen. Aber das wird halt immer wichtiger. Also ich glaube nicht, dass ich dann in das nächste Team wandere, sondern ich glaube eher, dass ich von dem Team weg in diese übergreifende Tätigkeit wandere und meine Aufgabe wahrscheinlich dann eher darin liegt, weiter übergreifende Angebote zu schaffen, die Teams zu enablen und zu unterstützen.
Verstehe. Ja, super. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auch, also werde mit einem Ohr und einem Auge immer wieder hinlucken, wie ihr so auch weiter euch entwickelt und so, weil ich das, wie gesagt, auch ganz spannend finde. Ich arbeite mit vielen Konzernen zusammen und das ist, also die Themen, die du angesprochen hast, da wäre ich froh, wenn manche schon da wären, aber es ist halt kein einfaches Umfeld. Ne? Es gibt viele alte Strukturen, viele Themen, die nicht passen, Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Organisatorisches, was bedacht werden muss, aber ihr seid da, finde ich, ein echt tolles Beispiel, dass das auch funktionieren kann, auch in diesen Größen. Ne? Vielleicht nicht nach Bilderbuch, aber zumindest fast. Ne? Und ja, das finde ich schon toll. Ja, ich danke dir herzlich, dass du hier in der Podcast-Folge mit dabei warst und uns nochmal diesen Einblick, diesen breiten gewährt hast. War vielleicht auch nicht das letzte Mal. Mal schauen, was dann in einiger Zeit dann noch für News kommen von euch, die wir dann natürlich hier auch bringen können. Ja, ich danke dir, dass du da warst und mir Rede Antwort gestanden hast und wünsche dir noch viel Erfolg weiterhin mit deinen Teams und im Unternehmen und sag Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, genau. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. War sehr spannend.
Auf jeden Fall. Ja. Genau. Dankeschön. Ciao.
Alles klar. Mach's gut. Ciao.